Willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute wieder mit einer neuen Episode Kindergarten-Gesundheitspolitik. Ja, kurz nach der Bundestagswahl müssen wir sprechen über enkeltaugliche Politik. Das machen wir wieder mit Michael Hubmann, dem Präsidenten des Berufsverbands der Kinder- und JugendärztInnen, dem BVKJ. Hallo, Michael Hubmann.
Hallo, Dennis Nössler. Ich freue mich sehr auf unsere neue Folge.
Dito, heute machen wir es mal digital über die Ferne. Das hat dann auch terminische Gründe gehabt. Eigentlich wollten wir uns wieder in Zirndorf treffen. Und wir hatten uns im letzten Gespräch, da ging es so ein bisschen um Gesundheitspolitik wie die Eisenbahn, tolle Versprechen, aber immer verspätet. Das war, glaube ich, unsere Schlagzeile. Und wir sind rausgegangen und haben gesagt, wir müssen mal so ein bisschen über Steuerung sprechen. Nun ist vor 2 Tagen ein neuer Bundestag gewählt worden. Und das wird jetzt einfach mal unser Thema erstmal sein. Sonntag, 23. Februar, 18 Uhr. Was hat Michael Hubmann da gemacht?
Da saß ich natürlich zu Hause gespannt, nicht mehr vor dem Fernseher, sondern vor dem Tablet und habe mir die Prognosen und die Ergebnisse angesehen. Ich glaube sogar, dass das Thema Steuerung da ganz gut passt, weil ich glaube, dass das was ist, was so meine Wahrnehmung ist, was ganz viele Menschen, egal ob man sie als PatientInnen trifft oder mal Bekannte trifft, wir merken, dieses Land braucht wieder Orientierung und eine Richtung, in der wir uns gemeinsam entwickeln. Insofern könnte vielleicht die Diskussion über Steuerung im Gesundheitssystem nur ein kleines Bild sein, was unsere Gesamtgesellschaft betrifft.
Okay. Nochmal, wie lang saßen Sie dann die Nacht vorm Tablet? Wann war Schicht?
Ja, also ich bin ja noch in der Zeit groß geworden, wo die Runde Bonner Runde hieß und eine Zeit lang mal sie, glaube ich, Elefantenrunde genannt
genau.
Hat. Das ist ja auf 2 Sendern gescheit. Ich habe mir das schon noch angesehen, diese Runde mit den Vorsitzenden der jeweiligen Parteien. Und dann war es ja auch gut. Also ich habe nicht mehr abgewartet, ob das Bündnis Sarah Wagenknecht in den Bundestag kommt oder nicht. Ich musste ja am Montag wieder Patienten versorgen.
Ja, und dann war es ja auch, ich erinnere mich, ich bin in der Tat, ich habe mir auch die Berliner Runde noch angesehen, die war ja wirklich riesig. Und bin dann aber auch irgendwann ins Bett und bin morgens kurz wach geworden, weil ich irgendwo hin musste. Und der erste Griff war zum Handy, die letzten Einmeldungen checken. Wer ist drin, wer ist nicht drin? Also alle kennen die Ergebnisse, wir müssen sie nicht nochmal vorbeten. Das wird ja hinreichend diskutiert. Steuerung, sagen Sie, passt irgendwie. Man hat so ein bisschen als Beobachter den Eindruck, ja, das Parlament ist jetzt noch krasser in rechts und links gespalten. Wie erleben Sie das?
Genau so. Wir waren am Samstag in Erlangen, dort gibt es in der Innenstadt ein relativ großes, schönes Buchgeschäft und vor dem war ein Wahlstand der AfD angemeldet. Dieser Wahlstand war umgeben von Gittern, so Meter hoch, wie man es aus dem Fußballstadion kennt. Es waren 4 Polizeibeamte da, die am Rücken Kommunikationsbeamte als solche zu erkennen waren. Es waren ungefähr 9 Mannschaftsbusse da.
Mhm.
Außenrum war eine Gegendemonstration und man hat so gesehen, dass man unheimlich viel in diese Situation reinlesen kann, weil ich habe dann auch gefragt, wie entsteht sowas? Also die Stadt macht eine Gefährdungsanalyse, geht auf die Polizei zu und stellt es dann so zur Verfügung. Und im Endeffekt gab es einen Austausch von Meinungen. Und das war teilweise auch ein Gespräch zwischen den Demonstrierenden und den Leuten, die den Stand betrieben haben.
Mhm.
Ich glaube, wir müssen aus dieser Hyperpolarisierung raus. Und diese Hyperpolarisierung, die nehmen wir natürlich aus Amerika mit, wo ich glaube, Donald Trump nicht mehr schlafen könnte, wenn er mal einen vernünftigen, abgewogenen Vorschlag machen würde. Sondern es muss ja alles noch extremer sein und dann setzt im Zweifel Elon Musk nochmal drauf. Und in der Mitte, glaube ich, merken die Leute, dass die Bevölkerungsthemen oder die Themen, die Bevölkerung beschäftigen, ja eigentlich greifbar sind. Wir hatten in der Pandemie den Begriff Daseinsvorsorge. Das ist Bildung. Das Schulsystem liegt seit langer Zeit in der Situation, wo wir über Verbesserungen nachdenken, aber wegen dem Föderalismus nicht weiterkommen. Wir haben das Thema Verkehr, der Witz mit der Deutschen Bahn, den haben wir ja treffend hinbekommen. Wir sehen natürlich auch, dass wir im Bereich der wirtschaftlichen Situation Unterstützung brauchen und nicht mehr jetzt einfach dieses weiter so einfach laufen lassen können. Ich glaube, dass da ganz viele Menschen, der absolute Hoffnungsstreif war die hohe Wahlbeteiligung, einfach zu sehen, wie viele Menschen bereit sind, ihr demokratisches Recht auszuüben. Darauf müssen wir unbedingt aufbauen. Aber wir werden PolitikerInnen brauchen, die das mit Inhalt füllen.
Mhm. Nachgefragt bei dem Begriff Daseinsvorsorge. Ich hab mal ein Zitat für Sie. Zur Daseinsvorsorge gehören Gesundheit, Bildung, Teile des Sports, Teile der Kunst und Kultur, Wasserversorgung, Energieversorgung, Mobilität und das Wohnen. Würde Michael Hubmann diesen Satz so unterschreiben?
Definitiv. Und ich glaube, wir hatten auch eine Gesellschaftskrise in der Corona-Zeit, wo wir über dieses Thema systemrelevant nachgedacht haben, dass er das dann mit Wertung hinterlegt hat. Ich glaube, dass das die Themen sind, die die Menschen beschäftigen und die auch diese großen Unterschied mit der Wahrnehmung, was ist ein städtischer Orbit und was ist ein ländlicher Raum, das spielt ja damit rein. Mhm. Ich meine, wir haben gesagt, wir gehen nicht auf die Prozente ein, aber es ist schon irgendwie, wenn man sich gelegentlich in Berlin bewegt, hat dann Berlin ja im Regierungsviertel durchaus so feudale Anmaßungen. Ja? Also wenn man da in den Bundestag reinkommt, die livrierten Diener und so, ist ja schon alles eher so ein bisschen barock. Und wenn man dann sieht, dass Berlin komplett die Linke gewählt hat, die vor Monaten noch totgesagt war, dann ist das ja auch was irgendwie teilweise merkwürdig ist. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es schon was, worüber wir mal nachdenken müssen, was es bedeutet, wenn im Anführungszeichen Osten der Republik die Direktmandate bis auf 2 Mandate alle an eine Partei gehen. Ja, das ist ein Signal, dass einfach wir noch nicht, wir hören das Signal, das trötet uns total laut an, aber wir wissen eigentlich nicht, was wir damit machen sollen. Mhm. Da, glaube ich, müssen wir intensiv uns erstmal drüber austauschen und wegkommen aus dem, das eine ist böse, das andere ist gut. Und wir müssen zu Inhalten kommen und wir müssen die Parteien mit Inhalten konfrontieren und die werden wir an diesen Items der Daseinsvorsorge messen müssen. Was haben die Parteien für Ideen, um die Wohnprobleme in Deutschland in den nächsten Jahren anzugehen? Und wenn die Ampel startet mit 400.000 Wohnungen pro Jahr, dann im dritten Jahr unter 300.000 ist und das noch als Erfolg verkaufen will, dann gehen die Menschen das einfach nicht mehr mit.
Ja. Noch kurz zu Berlin. Das ist ja auch durchaus bemerkenswert in dem Zusammenhang, die Grünen ihre Hochburg Kreuzberg verloren. Und ich löse noch auf, von wem das Zitat ist, das ich eben vorgelesen habe. Es war Gregor Gysi im Interview mit der Ärztezeitung. Das nur so nebenbei. Wir müssen also im Prinzip, oder anders, vielleicht noch eine Ergänzung, was wir aus Erlangen berichtet haben, die Demo, wo dann aber trotzdem ein Gespräch entstanden ist nach Ihrer Beobachtung. Ich habe etwas Identisches neulich in Lüneburg vor 1,5 Wochen ist das ja erlebt. Auch ein paar Parteistand von der AfD und davor standen die Omas gegen rechts. Und die haben nicht demonstriert, die haben gesprochen miteinander. Und ich habe das in dem Moment auch als total erquickend erlebt, dass da das stattfindet, was Demokratie ausmacht, streiten. Man muss miteinander streiten. Michael Hubmann, kommen wir mal zur Mitte zurück. Es muss sich ja nun eine Mitte finden und es ist auch ganz offensichtlich, wie diese Mitte aussehen wird. Und vielleicht mal anders, es gibt ja im Wahlkampf diese Hyperpolarisierung, haben Sie es genannt, gibt es ja dann auch mal gegenseitige Verletzungen, das gehört mit dazu in der Politik. Trauen Sie denen zu, die Sie da beobachten in der Politik, trauen Sie denen zu, dass sie diesen Schmerz überwinden können?
Ich würde mal fast in der Fußballersprache sagen, das ist ihre verdammte Pflicht.
Sie sind verdammt, ja.
Genau, und das ist auch ihre Pflicht. Und da gehört dann wieder dieses Thema Pflichtbewusstsein, glaube ich, dazu. Und das ist ja was, was man am Rand schon gehört hat und immer wieder auch versucht worden ist zu vermitteln. Versucht, diese Verletzungen zu vermeiden, weil ihr werdet die sein, die dann gemeinsam am Tisch sitzen. So ist es jetzt gekommen. Mhm. Und ich glaube, ich habe in einem Kommunikationsseminar Anfang der 2000er immer die ja drin gehabt, auch wer schreit, kann Recht haben. Ja, da war Olli Kahn, der irgendjemand furchtbar angebrüllt hat. Und trotzdem kann die Aussage stimmen. Und da, glaube ich, müssen wir wieder lernen. Und Sie haben Streiten genannt. Ich glaube, wir müssen zunächst mal die Inhalte angucken. Mhm. Was sind denn die Diskussionen? Wir haben uns das für das Thema Unterstützung der Ukraine auch so plakativ erlaubt. Aber wenn man mal konstruktiv überlegt, was wollen wir denn jetzt tun? Amerika wird sich aus dieser Situation so zurückziehen, dass die vordergründigen Interessen von Amerika das Ziel sind. Mhm. Der Rest wird sie nicht mehr interessieren. Wir leben seit 3 Jahren in der Situation, dass der globale Süden sagt, das ist ein Regionalkonflikt. Also wir brauchen jetzt eine europäische Idee. Und da, glaube ich, müssen wir einfach überlegen, was haben wir denn für Möglichkeiten? Und ich glaube, dieses realistisch werden, das können wir ja auch bei der Wohnungssituation uns anschauen. Wenn man sich anschaut, dass die Wohnungsbauwirtschaft so weit ist, dass sich die schlechte Auftragslage darstellt in den Firmen, die Baumaschinen verkaufen, und dass die eben merken, das liegt nicht nur daran, dass in Deutschland weniger gebaut wird, sondern ich kriege meine Maschinen vielleicht jetzt nochmal nach Amerika und die Chinesen bauen mittlerweile vielleicht eigene Maschinen. Auch so ein interessanter Zeitungsartikel. Da hieß es, die Baumaschinenmesse stellen chinesische Hersteller Maschinen aus in Europa, die sie hier nicht betreiben dürfen. Aber man hat keinen Weg gefunden, das ihnen zu untersagen. Und ich glaube, dieses jetzt endlich mal machen ist nur wollen, nur krasser. Ja, so brauchen jetzt Lösungsschritte. Und ich finde das Ziel von Herrn Merz zu sagen, bis an Ostern brauchen wir eine Lösung. Ich hätte es noch ambitionierter gefunden, wenn er gesagt hat, März löst das Problem im März. Das wäre mal ein richtig witziges Wort. Aber die Zeitschiene ist ja relativ ähnlich. Und dann werden wir gucken müssen, welche Personen, welche Frauen, welche Männer können für das Land Verantwortung beweisen und haben auch die Expertise dazu. Mhm. Ich glaube, es wird wieder einen Punkt geben, wo die Bevölkerung sich entsetzt abwendet. Wenn wieder die Ministertableaus so verteilt werden, welche Region und welches Geschlecht noch nicht vorhanden war. Und wir haben ja gesehen in der letzten Legislatur, das Ministerium, das jetzt von Boris Pistorius besetzt war, dass es im Endeffekt bei einer Ministerin, einem Minister schon auch auf die Kompetenz ankommt. Ja. Wir brauchen jetzt eine Bereitschaft, kompetenzbasiert das zu entscheiden. Und das betrifft, und das ist, glaube ich, unsere Aufgabe in der Blase Gesundheitspolitik, es gibt schon momentan Dinge, die über unser Gesundheitssystem wirklich hinausgehen oder wo wir erkennen müssen, dass wir von den gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen. Mhm. Wir brauchen jetzt wieder eine Idee für unser Land und da gehört auch zuvorderst eine wirtschaftliche Stabilisierung dazu. Ja. Dann werden wir viele andere Dinge auch lösen können. Aber diese Kombination Realismus, Kompetenz und auch die Bereitschaft, jetzt zu adressieren, dass keine Regierung diese Probleme in 4 Jahren allumfassend lösen kann. Ja. Ich würde mir auch wünschen, dass wir 1-2 Projekte haben, die so ambitioniert sind, dass man sagt, man geht da mit dem Erfüllungsziel konstruktiv über die Legislatur hinaus.
Ja, Merz hat ja schon angekündigt, dass er eigentlich gar keine Lust mehr hat, Koalitionsverträge zu machen. Er hat das genannt, dass er quasi das in Überschriften machen will. Und wenn ich Michael Hubmann richtig verstehe, findet er die Idee nicht uncharmant zu sagen, man einigt sich mal auf die 1-2 wichtigen Dinge und setzt da den Fokus drauf. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Plädoyer, das ist jetzt eher so ein bisschen politiktheoretisches Plädoyer, dass die Parteien ganz offensichtlich dieses Proporzdenken überwinden werden müssen. Ich sag mal so, Michael Hubmann, Sie sind im CSU-Land unterwegs, da wird die kleinste Kleinstpartei des Bundestages, die CSU, wahrscheinlich durchaus Probleme mit haben, oder?
Ja, ich glaube, das ist immer das Bild, das man halt so aus Berlin nach Bayern hat. Ich glaube, dass die CSU durchaus auch in weiten Teilen diese Themen schon lange diskutiert, dass sie halt aber in der Lage ist, diese Diskussionen intern zu führen. Mhm. Und das sehe ich eigentlich als Stärke. Ja? Und ich glaube schon, dass wir in diesen Themen mit kleinen Beispielen wirklich, wirklich vorankommen müssen. Und wir wollen alle, also wenn man das Wahlergebnis mal andersrum analysiert, was meine ich damit? Ich glaube, dass wenn man die 20% AfD abzieht und sagt, es waren 80% der WählerInnen in einer hohen Wahlbeteiligung, haben sich eigentlich dafür eingesetzt, dass ein tolerantes, weltoffenes und wirtschaftlich erfolgreiches Deutschland seiner Verantwortung auch in der Zukunft gerecht werden kann. Das ist jetzt so ein Satz, der nur Überschriften und wenig Inhalt hat.
Aber wir brauchen auch eine Überschrift für den Podcast, ist schon richtig.
Ja, aber ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt erwarten. Ja? Und wir könnten jetzt problemlos, ich weiß gar nicht, warum mir jetzt zufällig gerade das Wort Risikostrukturausgleich der Krankenkassen einfällt. Wir könnten weiter Potemkinsche Dörfer bauen, die keiner mehr versteht. Mhm. Aber ich glaube, dann werden wir die Probleme des Landes nicht lösen.
Okay, wir halten an der Stelle mal fest, der RSA löst wahrscheinlich nicht alle Probleme dieses Landes. Gucken wir nochmal kurz so ein bisschen, man kann ja auch ein paar Wünsche äußern. Jetzt gehen die Gespräche los oder sie laufen schon, zwischen Union und SPD natürlich. Haben Sie denn einen Tipp oder vielleicht anders, nicht unbedingt einen Tipp? Haben Sie einen Wunsch, wer Gesundheitsministerin werden sollte oder Gesundheitsminister?
Ich glaube, ich würde das so in einer Stellenbeschreibung fortführen, wie wir es gerade schon begonnen haben. Es sollte jemand sein, der die Kompetenz hat, das System zu verstehen, der den Willen hat, den anderen Mitgliedern oder den Teilen dieser Community zuzuhören, der versteht, dass Wissen über ein System auch mit praktischer Erfahrung zu tun hat und es wichtig ist, immer eine wissenschaftliche Perspektive zu haben, aber eben, dass das nicht ausreicht, dass es translational sein muss, dass es einbinden muss Praktiker und Wissenschaftler. Ich glaube, es muss jemand sein, dem es nicht schaden würde, wenn eine gewisse Prise Humor dabei ist, der Menschen auch mitnehmen kann und der oder die in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er auch bereit ist, dafür Verantwortung zu übernehmen.
Fällt Ihnen ein Name ein, der das alles vereint?
Dennis Nössler.
Na Gott bewahre.
Er könnte die Journalisten mal behaupten, zeigen, dass sie das auch auf der anderen Seite gut können.
Journalisten sind nur zum Motzen gut, nicht zum...
Na, ich glaube, das ist ja, wenn man die letzte Legislatur anschaut, glaube ich, man könnte jetzt wunderbar Menschen, also in Anführungszeichen Kandidaten, schwieriges Wort, Kandidatenschicksale beenden, ja? Weil ich glaube, dass wir es letztes Mal ja gesehen haben, wie ging denn das wild hin und her, wer da alles gehandelt wurde, ja? Und im Endeffekt muss man sagen, dass die Entscheidung von Kanzler Scholz ja schon ein bisschen so war, wie ich sie gerade skizziert habe. Er hat eigentlich damals die Entscheidung getroffen, nach der Pandemie, für jemanden, den die Bevölkerung Vertrauen hatte. Und das ist, glaube ich, was, jetzt geht's auch um das Vertrauen im System. Es muss jemand sein, den das System kennt. Wenn es jetzt jemand ist, der von außen kommt und da gar nicht dieses schwierige Konstrukt da erlebt hat und eine gewisse Zeit drin verbracht hat, dann glaube ich, wird es unheimlich schwer, kreative Lösungen oder konsequente Lösungen auf den Weg zu bringen.
Es gibt ja in Berlin auch die Erzählung, dass Karl Lauterbach deswegen Gesundheitsminister geworden ist, unter anderem auch deswegen Minister geworden ist, weil man ihn sich so als Störenfried in der Fraktion vom Halse halten wollte. Dann ist er quasi qua Kabinettsdisziplin eingenordet. Greif noch mal ein aktuelles Gerücht auf. Es kursiert in Berlin unter anderem ein Gerücht, dass es Pläne gibt, die Zahl der Ministerien zu reduzieren und Gesundheit mit Sozialem in so ein Superministerium zu packen. Also Familie mit dazu, Rente, Jugend. Ist jetzt nicht neu, gab es alles schon mal, dass Gesundheit auch im Bund Teil eines größeren Ressorts war. Wenn ich jetzt Michael Hubmann mal zitiere, der fordert ja regelmäßig eine enkeltaugliche Politik. Nicht nur Gesundheitspolitik, sondern Politik. Dann spricht das doch eigentlich gerade dafür, oder?
Ja, wenn Sie mir dann erklären, was man mit dem einen Ministerium, das wir nicht mehr brauchen, ab übermorgen machen sollen, wie lang der Mietvertrag in der Mauerstraße ist, wenn man da wieder auszieht, und ob ich da wirklich effizient bin und welchen Tagesablauf der oder diejenige haben sollte, der diese beiden Ministerien sozusagen gemeinsam bündeln sollte. Ich glaube, wenn man das Ziel erstmal sich anschaut, zu gucken, auch da realistisch zu bleiben, den Ministerien eine Aufgabe zu geben, eine ähnliche Verkleinerung ihrer Mitarbeitendenzahl in dieser Legislatur zu erreichen, wie die Verkleinerung des Bundestags jetzt war. Ja, nicht von 730 auf 0. Wir schließen jetzt ein Ministerium und das machen dann alles die anderen, was ja weltfremd ist. Und wenn sie so bleiben, wie es jetzt laufen wird, werden sie dann ein Superministerium haben. Der Superminister, die Superministerin kriegt dann nochmal ein neues Büro und kriegt erstmal zwei Büroleiter, die die alten Bereiche koordinieren. Dann habe ich vermeintlich nach außen verschlankt und nach innen habe ich es verkompliziert. Also so eine Vorgabe in 4 Jahren, so und so viel Prozent der Stellen, die sich so und so ergeben über Babyboomer, nicht nachzubesetzen, sondern durch Effizienzgewinne hereinzuarbeiten. Da, glaube ich, könnt ihr bis heute Abend durchreden. Kolleginnen sprechen aus den Ministerien, dann sagen die, ich bin aus Referat 3. Ich stelle mir das dann immer vor wie so ein Raumschiff. Ja? Weil wenn ich nicht im BMG arbeite, dann ist das doch nicht meine Nachttischlektüre. Also wäre es doch viel schöner zu wissen, in welchem Bereich ich arbeite. Sebastian Zilch hat gestern, glaube ich, als Unterabteilungsleiter im BMG auf LinkedIn gepostet, dass seine Abteilung jetzt nochmal in 4 neue Unterabteilungen aufgeteilt wird. Ich habe mal an diesen Abteilungsnamen durchgelesen und habe vergeblich versucht, mir was darunter vorzustellen. Also diese Namen sind so, dass sie für mich nicht wirklich griffig sind. Wie bringt uns das jetzt im Bereich der EPA-Einführung wirklich weiter? Und das ist, glaube ich, das, was man schon sagt. Die Ministerialbeamten sagen das ja oft von sich selber. Es ist mir egal, wer unter mir Minister ist. Es ist, glaube ich, wichtig, diese Kompetenz zu halten. Die ist unglaublich hoch und die hat von außen auch der oder die PolitikerIn nicht. Aber dieses Wachstum unserer Apparate, das müssen wir in den Griff kriegen. Und lieber 15% Reduktion in 4 Jahren, als wieder irgendein toll klingender Schnellschuss, der dann nicht funktioniert.
Mhm. Sie kennen ja den, darf man schon so sagen, den wunderbaren Martin Degenhardt. Und wer kennt ihn nicht? Gerade natürlich, wenn man aus Bayern ist. Und der hat in einem Gespräch, auch im Ärztetag, hat der kritisiert, dass die ministeriale und exekutive Power immer größer wird und die Legislative damit nicht mehr hinterherkommt. Also, wenn ich Sie, das war jetzt ein bisschen komplex, aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist es erstens nicht so einfach zu sagen, wir werfen jetzt mal alles in Superministerien zusammen, weil ich vermute mal, die Fachexpertise einfach so enorm angestiegen ist, die man braucht für gewisse Themen. Und wenn ich es richtig auch verstanden habe, sind Sie eigentlich auch bei Martin Degenhardt und sagen, ja, wenn das jetzt alles immer komplexer wird, dann kommen wir auch bei denjenigen nicht mehr mit, die Politik machen und umsetzen müssen, oder?
Dass das jetzt schon überschritten ist, der Punkt. Mhm. Wenn Sie mal ein Spiel angucken, in Anführungszeichen Spiel wie das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, und man würde sich jetzt mal den Spaß machen, sämtliche Referenten und Kabinettsentwürfe, die jedes Licht der Welt erblickt haben, nebeneinander zu legen. Und jemand, der, sagen wir mal, Jurist ist und noch zusätzlich ein paar Philologen dahinsetzen, sagt, finde doch mal den roten Faden, der da durchgeht, dann würde man den nicht mehr finden. Mhm. Und eins, was ich mir schon lange wünsche, ist, dass es diese Gesetzesänderungen nur noch im Fließtextverfahren gibt. Ja? Dass eben da nicht ein Satz steht, Paragraph 73, Satz 5, Wort 6 wird nicht durch Nein ersetzt. Ja? Und man fliegt so drüber und denkt sich, ist doch wurscht, ob da nicht oder Nein steht. Wenn man dann aber den Kontext anschaut, sich den Paragraphen anschaut, dann die in den Paragraphen enthaltenen 7 Querverweise verstanden hat oder geglaubt verstanden zu haben, dann fragt man nochmal jemand anderen, weil man ja keinen Fehler machen möchte in dieser Einschätzung. Und dann sind 3 Stunden im Land und es raucht einem der Kopf, aber man ist keinen Schritt weiter. Und das ist für mich eine Taktik, für die es einfach keine rationale Begründung gibt. Mhm. Wenn ich ein Gesetz ändere, dann kann ich da links die Sachen durchstreichen, die ich ersetze, und rechts schreibe ich im Fließtext die Sachen hin, die sozusagen neu sind. Die Verbände, die sich das dann alles anschauen, die machen das dann. Und wenn ich dann überlege, dass der letzte Änderungsantrag um 2 Uhr irgendwann ist und der Bundestag steckt am nächsten Tag ab, dann können wir von den Menschen, die wir da reingewählt haben, dann erwarten, dass die nachts um 3 nochmal irgendwie diese Änderungen zugerufen bekommen oder das auch wirklich verstehen. Und da, glaube ich, nehme ich auch ganz viel Frust von den Beteiligten wahr. Und das ist das, glaube ich, was Martin auch zu Recht gesagt hat, dass wir da wieder ein bisschen Lean Management, schlanker, logischer, transparenter, was auch immer werden müssen. Hm.
Ja, ich meine, jüngste Beispiele in der Gesundheitspolitik gibt es einige. Ich nenne mal zum Beispiel diesen Leistungsgruppen-Grouper von Minister Lauterbach, 12.500 Seiten stark, um 65 Leistungsgruppen definieren zu können. Bernd Tonschick hat das gestern in der Ärztezeitung so genannt, der dringend notwendige Bürokratieabbau geschieht in Deutschland mit einem 12.500 Seiten starken Handbuch. Oder auch Paragraph 87a Absatz 3c, Entbudgetierung hausärztlicher Leistungen. Das war schon ein bisschen verrückt, ne? 14 Sätze.
Extrem. Ich wollte genau dasselbe Beispiel nehmen. Vergleichen Sie mal die Entbudgetierung der Kinderärztinnen mit denen der hausärztlichen Kolleginnen. Das ist ja auch was. Aber das ist was, wo, glaube ich, auch wir nimmer wirklich nicht weiterkommen, sondern wir schreiben ein Gesetz zum Bürokratie. Also, es gab doch mal die Idee mit dem Bürokratieentlastungsgesetz.
Richtig.
Dass wir ein Gesetz drüber schreiben. Und auf der anderen Seite sitzt da, auf der anderen Seite vom Teich jemand, der auf einmal beschließt, ich mache es jetzt wirklich so, wie wir vorher gesagt haben, ich sperre halt mal ein paar Ministerien oder ein paar untergeordnete Behörden zu und ich schaue mal, was passiert. Mhm. Es ist wieder dieses 0-1-Denken. Da sind wir wieder bei der Hyperpolarisierung, die in den Social-Media-Kanälen entsteht. Der Platz für Differenziertheit und für Realismus, der muss wieder zurückkommen. Mhm. Und bei den Leistungsgruppen, ich habe letzte Woche auf der Fahrt nach Berlin den Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft getroffen, der mir genau 3 Stunden lang über diesen Grupper erzählt hat. Ich hatte am Ende das Gefühl, wir hatten ein sehr nettes Gespräch, aber wirklich, dass mich jetzt das trauen würde, das wiederzugeben, wo wirklich das Problem ist, würde ich mir nicht anmaßen.
Okay, das ist, glaube ich, nochmal, da wird es wahrscheinlich in diesem Jahr unzählig viele Konferenzen zu geben zu diesem Grupper. Vielleicht ist der dafür auch gemacht, dass wir wieder ins Reden kommen. Das könnte ja noch das Positive an politischem Handeln sein. Ich will zum Ende hin, wir reden uns ja gerade erst warm, aber die Praxis geht auch gleich wieder los. Wir wollen tatsächlich eine Sache nochmal ansprechen. Wir hatten uns das Thema Steuerung vorgenommen. Und das wird uns vielleicht auch in vielen anderen Gesprächen noch begegnen, weil es aber dazu passt, zu dem, was die Mitte organisieren muss, wie Michael Hubmann sagt, und zu dem, was eigentlich wichtig ist, nämlich, dass wir die Daseinsvorsorge in diesem Land wieder regeln oder sagen wir mal wieder besser regeln. Sie haben mir ein Dokument geschickt vor unserem Gespräch, und zwar, ich verlinke das natürlich auch in den Shownotes, ein IFO-Forschungsbericht aus dem April vergangenen Jahres mit der Überschrift Strukturwandel in ländlichen Räumen. Hat schlappe 160 Seiten das Dokument. Tipp ist, Seite 128 gibt es eine schöne Zusammenfassung auf 4 Seiten. Warum haben Sie diesen Bericht geteilt?
Weil ich fand, dass das genau wieder so ein Beispiel ist, wie Sie es jetzt wunderbar formuliert haben. 160 Seiten, aber das Executive Summary sind 4 Seiten und die Schlagzeile in der Zeitung ist vielleicht eine halbe Zeile. Mhm. Dass wir ganz oft unheimlich viel Wissen produzieren, aber uns gleichzeitig das Wissen dann im Raum stehen lassen, aber nicht die Möglichkeit haben, da wirklich dagegen anzugehen. Ein Beispiel, öffentlicher Nahverkehr im ländlichen Raum. Mhm. Wir haben seit 20 Jahren diskutiert, es gibt vielleicht Busse, die man rufen kann, es gibt Busse on demand und so weiter. Und wir müssen aber ehrlich sein, dass wir ein Flächenland nicht gleiche Bedingungen schaffen können zwischen einer Stadt wie, ich sage jetzt mal, in München oder Nürnberg, wo ich im Regelfall mit dem ÖPNV schneller vorankomme als mit dem Auto, und vielleicht am ländlichen Randkreis in der Rhön, selbst wenn der Bus kommt und mich in die nächste Stadt bringt, ich vielleicht viele Dinge nicht erledigen kann. Und da müssen wir, glaube ich, immer nur gucken, wie kriegen wir die Chancen der Digitalisierung vielleicht dahin, dass wir, Markus Söder hat es mal versucht, dass er Ministerien von München nach Nürnberg sozusagen versucht hat zu verändern. Und ich glaube, solche Überlegungen brauchen wir wieder. Wie wird das Thema sein mit Schulen? Wie werden wir Schulen über das Land verteilen können? Welche Gesundheitsversorgung werden wir da brauchen? Mhm. Brauchen wir eine aufsuchende Gesundheitsversorgung für den ländlichen Raum? Und ist diese aufsuchende Gesundheitsversorgung vielleicht dann in Regionen, wo wir keine freiberufliche Bereitschaft mehr haben, ist es dann irgendwann eine kommunale Aufgabe? Ja? Mhm. Das hängt so viel an dieser Geschichte ländlicher Raum versus Stadt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Menschen, die sagen, für mich ist der Raum attraktiv, wenn ich dort arbeiten könnte. Und da glaube ich einfach, dass wir hatten das letztes Mal, und das ist schon, glaube ich, ein Punkt, an dem wir aus meiner Sicht immer wieder zurückkehren sollten. Wir haben verschiedene Ebenen. Wir haben die Bundesebene, wir haben die Länder und wir haben die kommunale Ebene. Mhm. Und diese drei Ebenen müssen miteinander kommunizieren. Wenn die nur auf ihrer Ebene ihre Probleme ventilieren und sozusagen diesen Begriff, den wir im ersten Podcast hatten, die Verantwortungsweitergabe weiter sozusagen perfektionieren, dass immer jemand anders schuld ist. Es ging mir gestern so, als ich Lars Klingbeil gehört habe. Ich halte Lars Klingbeil für einen kompetenten Politiker. Aber das gestern war ein Pokerspiel, das, glaube ich, der Situation des Landes nicht angemessen ist. Nach dem Motto, es sind alle ja wieder böse, wir als SPD, wir bleiben jetzt konsequent. Ja? Also das ist, glaube ich, genau der Punkt, dass wir diese verschiedenen Ebenen einbinden müssen, dass wir die Probleme in irgendeiner Form uns auch versuchen müssen, strukturiert nacheinander anzugehen. Und auf der anderen Seite auch die Bereitschaft anerkennen, dass wir in einem Kompromisssystem, was eine Demokratie zum Glück immer ist, Ende selten alles von unseren Interessen durchkriegen werden.
Ja, er treibt natürlich jetzt den Preis hoch, ne, für die Verhandlung. Das ist der Move.
Es ist ja, das kann man so interpretieren. Mhm. Man hat ja immer so ein bisschen, zum Beispiel fand ich an, weil wir vorhin kurz über diese Sendung am Wahlabend gesprochen haben, und ich glaube, das war eine Passage von Robert Habeck, die ich unheimlich ehrlich fand, zu sagen, in dieser Situation nach Ende Januar mit der in Anführungszeichen Abstimmung und dass der Erfolg der Linken ein Stück weit bezahlt wurde in Anführungszeichen von den Grünen, die diesen Move halt in Anführungszeichen in der Verantwortung, in der er sich empfindet, nicht so gehen konnte. Und auch jetzt nochmal der strukturelle Hinweis, dass die Zweidrittelmehrheit, die man verfassungsändernde Beschlüsse braucht, in der nächsten Legislatur anders ausschaut. Das fand ich schon nochmal, fand ich ehrlich. Ja? Und ich hätte mir auch gestern vorstellen können, dass ein SPD-Vorsitzender sagt, also ich weiß, wir hatten uns da vorher furchtbar gestritten, das war alles Wahlkampf, aber jetzt ist es schon klar, wir werden uns aufeinander zubewegen müssen. Wir werden manche Dinge mit der CDU/CSU so nicht mitgehen. Aber ich stelle mich jetzt hier hin. Ich habe gestern gesagt, ich will ein Stück der Macht mehr haben. Ich verspreche aber den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir unserer staatspolitischen Verantwortung in der jetzigen Situation gerecht werden. Dann kann man vielleicht im Koalitionsvertrag nicht so pokern, aber ich glaube, in dem Ansehen der Menschen wäre man gestiegen.
Ja. Und man kommt wieder auf die Forderung zurück, dass man vielleicht sich nicht zu viel vornimmt, sondern vielleicht die ein, zwei wichtigen Dinge. Vielleicht nochmal kurz ein paar Zahlen dazu. Stichwort ländliche Räume. Also ja, das ist natürlich eine echte Challenge, weil es gibt also 77,65% der Deutschen wohnen in städtischen Räumen. Das ist jetzt auch nicht komplett neu. Das war auch 1990 schon so. Da waren es 73%. Aber bedeutet natürlich, pro Kopf muss ich ein anderes Infrastrukturangebot im ruralen Raum machen. Und das ist jetzt so das eigentliche Problem bei der ganzen Geschichte, neulich eine Erhebung vom Deutschen Städtetag, dass fast 40% der Städte quasi unter Kautelen eines nicht ausgeglichenen Haushalts leiden müssen, nicht? Also die sind am Ende, und wir hatten es, glaube ich, im letzten Gespräch mit den Schwimmbädern beispielsweise, ja, nur Pass pro Toto. Wenn wir vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs heute Michael Hubmann nochmal zwei Themen nennen lassen, auf die sich eine, wie auch immer geartete Koalition verständigen muss. Welches sind diese zwei großen Themen, die Sie sich dringend vornehmen müssen? Ist das eine Schuldenbremse mit Finanzreform, Reform?
Ich glaube, das ist auch ein Begriff, der einfach verbrannt ist. Mhm. Ich glaube, wenn wir das so aufnehmen, was wir in diesem Gespräch adressiert haben, ist es die Anerkennung dieser Daseinsvorsorge und ein realistischer Plan, das umzusetzen und dann auch die finanziellen Mittel bereitzustellen, die dazu nötig sind. Und das ist halt die große Frage, ob das ohne eine Steigerung der expansiven Geldpolitik möglich ist. Und auf der anderen Seite kommt mein Lieblingswort wieder. Gleichzeitig muss es in Anführungszeichen enkeltauglich bleiben, ja. Das ist aber das sozusagen, was ich im Binnenverhältnis sehe. Und im Außenverhältnis sehe ich, dass wir anerkennen müssen, dass diese Pläne, die wir haben, ein Stück weit immer von externen Faktoren abhängen, die sehr schnell sich ändern können. Mhm. Also die Münchner Sicherheitskonferenz ist keine zwei Wochen her.
Los ist.
Aber solche Abfolge von schlechten Informationen hätten wir nicht erwartet, ja, dass der UN-Sicherheitsrat gestern beschließt, eine Resolution zur Ukraine, in der Russland nicht mehr als Aggressor benannt wird.
Ja.
Also dieses Äußere hat ja Einflussfaktoren, die wir hinnehmen müssen. Aber um diese äußeren, jetzt in hoher Schlagzahl sich negativ verändernden Dinge bewältigen zu können, glaube ich, brauchen wir wieder diese Wertediskussion. Mhm. Ja? Wofür will Europa stehen? Das, glaube ich, ist was, wo man auch wieder gucken muss, wird alle warten darauf, dass Deutschland da Führung übernimmt. Insofern halte ich die Position der Außenpolitiker, ich würde nicht sagen, wir brauchen Genschmann 2.0, ja? Wir brauchen wieder jemanden, der das so verkörpert.
Hm. Aber es da gibt ja, also das ist ja einer der vielen Vorwürfe an den noch Kanzler Scholz, dass er das Verhältnis mit Frankreich halt echt aufs Spiel gesetzt hat. Und eigentlich sagt ja jeder, der sich mit Außenpolitik beschäftigt, man muss Frankreich, Warschau, Berlin. Die drei müssen eigentlich jetzt den Kern Europas stellen, nicht? Da sind Sie aber, ich nehme an, auch etwas zuversichtlicher, was Herr Merz betrifft. Das ist ja ein alter Bonner, der weiß ja, wie das geht mit Frankreich.
Ah, und er hat die Verbindung über die Transatlantikbrücke. Er hat ein Verständnis für USA, weil er auch beruflich dort zu tun hatte. Das glaube ich schon. Und das ist was, ich hatte eigentlich zu Beginn der Ampelkoalition war das schon was, dass wir alle gemerkt haben, es muss jetzt ein Wandel her. Das, glaube ich, war ja relativ offensichtlich. Ich glaube auch, dieser Absturz der CDU/CSU ist nicht nur dieses eine, der in Anführungszeichen negativ ikonische Moment dieses Lächelns gewesen, sondern einfach das Gefühl, dass man da sich nicht in guten Händen gefühlt hätte, diesem Übergang. Und ich war da schon bin enttäuscht von der Entwicklung, die Olaf Scholz genommen hat, diese auch bei vielen Wahlsendungen so gar nicht zu sehen. Es gab so wie Pippi Langstrumpf, wie die Wittuchheider sah, ich mache die Welt so, wie sie mir gefällt. Zu sehen, was man wieder alles Tolles gemacht hat und wie die Bevölkerung wieder zu dumm war, das zu verstehen, das ist ja so ein Bubble-Thema gewesen. Und das muss sich wieder ändern. Ich glaube, dass mir lieber jemand ist, der mal einen Fehler macht und den Fehler dann auch eingesteht, weil er Position bezieht, als jemand, der, weil er keinen Fehler machen will, lieber mal gar nichts, keine Position bezieht. Mhm. Also das wäre, glaube ich, schon was, wo ich glaube, ich hoffe sehr, das denke ich, kann man sich ja gar nicht vorstellen, welche Verantwortung das ist, so ein Amt. Ich glaube, das müssen wir Normalos auch ein bisschen anerkennen, dass das schon auch mal, wenn mal was ist. Ich finde immer, wenn man Barack Obama gesehen hat, als der das in das Amt kam und ihn 8 Jahre später angeschaut hat, das ist ja so wie 2,5 normale Lebensdekaden. Mhm. Ich glaube, man kann es sich nicht vorstellen, was es bedeutet, unter den Bedingungen leben, arbeiten und entscheiden zu müssen.
Letzte Frage für heute. Würden Sie sich Kanzler zutrauen? Bundeskanzler Michael Hubmann? Nein?
Nee, das ist jetzt aber wirklich eine Komikerfrage.
Ja, Michael Hubmann hat eben gesagt, wir brauchen mehr Humor in der Politik. Das ist doch jetzt eigentlich die wunderbare Runde. Ich würde sagen, wir haben noch 1000 Aspekte, die wir auch aus dem Thema Veränderung ländliche Räume besprechen können. Nahverkehr, wie muss die Gesundheitsversorgung vielleicht aufgestellt werden? Da gab es ein paar Stichpunkte. Ich würde sagen, wir haben genügend Stoff für die nächsten Gespräche. An der Stelle sage ich erstmal danke, Michael Hubmann.
Danke, zurück nach Berlin.
Und bis bald.